Der Predigtext ist aus dem 2. Galater, Vers 11 bis 21. Glaube und Gesetz, der Konflikt zwischen Paulus und Petrus in Antiochia. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in der Gegenwart aller zu Petrus: Du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Es stimmt, unserer Herkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die Menschen heidnischer Abstammung. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Gerade unser Bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Niemals. Vielmehr bin ich es, der sich schuldig macht. Und zwar dann, wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue. Denn damit erkläre ich das Niederreißen nachträglich für falsch und erweise mich selbst als ein Gesetzesübertreter. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Vater, danke vielmals, dürfen wir auf dein Wort hören heute Morgen. Ich bitte dich, dass du zu uns redest, dass du uns hilfst, etwas Positives zu verändern in unserem Leben, dass du uns hilfst, damit umzugehen. Ich bitte dich, dass du Daniel Vollmacht gibst, dass du ihm deine Worte in seinem Maul legst. Amen.
Ja, guten Morgen. Herzlichen Dank, Raphael, für das Vorlesen von dem Text. Ist ja doch eine ganze Strecke gewesen. Ich weiß nicht, was euch beschäftigt hat, als wir den Text gelesen haben. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, ah, was ist das wieder für ein Text? Hä? So viel Theorie. Wir wollen doch lieber Christ sein leben, als da jetzt irgendwie uns in trockener Theorie zu befassen. Es geht doch um die Glaubenspraxis und nicht um das, was Theologen meinen und dass da der Petrus und der Paulus auch noch miteinander gestritten haben. Das passt ja wunderbar zur Kirche. Aber wir sind schon ein bisschen, haben schon ein bisschen miteinander den Galaterbrief gelesen. Und wir haben schon gemerkt, dass Paulus sagt, es ist überhaupt nicht egal, was du denkst. Es ist vielmehr ganz entscheidend, was du denkst und glaubst in deinem Leben. Paulus hat gemerkt, dass die Gemeinden, die er in Galatien gegründet hat, also in der heutigen Türkei, dass die Gemeinden zu kämpfen hatten mit neuen Lehren, mit Juden, die Christen geworden sind und kommen, hey, Jesus gut und schön, aber jetzt müsst ihr auch noch die Regeln vom Judentum verinnerlichen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch an die Sabbatgebote halten, ihr müsst die Reinheitsgesetze, die Speisegesetze und so weiter. Und man merkt, wenn man das Neue Testament liest, auch mal in der Apostelgeschichte vergleicht, dass das ein ständiges Thema war bei den ersten Christen. Oder dass sie miteinander gerungen haben, was ist denn jetzt der richtige Weg? Da lesen wir hier im Galaterbrief davon. Und dass wir schon mal im Galaterbrief davon lesen, was wir da lesen, zeigt, dass Paulus damit schon ewig Diskussionen geführt hat. Und dass er versucht zu begründen, warum dieses Evangelium so wichtig ist und warum es so zentral ist und warum es darum geht, das Evangelium auch richtig zu verstehen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja Daniel, super, ich war jetzt schon in allen Predigten da und ich weiß das ja schon, das ist vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht da waren, du erzählst eigentlich immer das Gleiche. Aber warum erzähle ich denn immer das Gleiche oder warum erzähle ich immer Ähnliches? Ich würde nicht sagen, dass ich das Gleiche erzähle, aber egal. Warum komme ich immer wieder auf das Evangelium zu sprechen? Ja, ich möchte gern wissen, woher weißt du denn, dass das Evangelium wahr ist? Woher weißt du denn, dass das stimmt, was ich dir sage? Du musst es ja selber irgendwo nachlesen können. Es ist ja nicht so, dass du dann eines Tages vor Gott stehst und sagst, ja, mein Pfarrer hat mir gesagt, ich soll das so machen und so glauben. Oder kommt irgendjemand auf dich zu und sagt, ja, weißt du, Christ sein gut und schön, aber jetzt musst du noch 5% deines Geldes an unsere Organisation spenden und mach Druck auf dich. Oder sagt dir, du als Christ darfst jetzt aber nicht mehr das und das machen. Wie reagierst du? Sagst du, der Pastor hat mir gesagt, das stimmt nicht? Wo ziehst du deine geistliche Nahrung her? Warum kommt Paulus immer wieder darauf zu sprechen? Weil er sagt, es ist doch für unser Leben entscheidend, dass wir das verstehen. Es ist doch für unser Leben ganz entscheidend, dass wir begreifen, was das Evangelium ist und dass es eben nicht vom Pastor kommt. Und dass es nicht von Paulus kommt, sondern dass es eine Botschaft ist, die Gott selber uns gegeben hat. Dass es eine Botschaft ist, die Gott selber offenbart hat. Dass es kein Produkt menschlicher Entwicklungsstrategien ist, kein Produkt kirchlicher Konferenzen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sondern dass er das selber gesagt hat, dass er selber die Bedeutung gegeben hat. Und Paulus sagt, ich habe mich mit den ganzen Aposteln nicht abgestimmt. Ich bin da nicht nach Jerusalem gefahren von Anfang an und habe dann gefragt, du, habe ich das jetzt da richtig verstanden? Könnt ihr mir mal bitte helfen? Kann ich das richtig einordnen? Sondern er hat ganz mutig die Botschaft verkündigt, die Jesus ihm selbst direkt offenbart hat. Und nach ein paar Jahren ist er dann zu Petrus gegangen, hat sich mit ihm unterhalten. Und nach 14 Jahren erst gab es dann ein erstes Treffen in Jerusalem, sagt Paulus, wo wir dann genauer darüber geredet haben. Aber da ging es mir eigentlich nicht darum, dass sie mir bestätigen, dass ich recht habe, sondern ging es mir darum, dass die Arbeit nicht zerstört wird. Denn wenn da auf einmal die von Jerusalem kommen und sagen ernsthaft, hey, also Jesus ist gut und schön, aber du, das Judentum und der Tempel und die Opfer und die Beschneidung wären jetzt auch noch ganz wichtig, dann haben wir auf einmal ein rieses Rüsimüsi. Wir brauchen noch eine Einheit, wir brauchen eine Klarheit. Wir müssen auch schauen, dass diese falschen Lehrer nicht in die Gegend kommen. Und so haben die theologische Konferenzen gemacht und haben Dinge geklärt, die für uns heute noch ganz entscheidend sind. Wenn die ersten Christen sich anders entschieden hätten, würden wir heute als Christen uns noch alle beschneiden lassen. Aber die haben sich natürlich nicht einfach entschieden, sondern die haben verstanden, was das Evangelium ist. Und Paulus sagt da in Galater 2, dass er mit Barnabas und mit Titus und dass niemand den Titus gezwungen hat, sich beschneiden zu lassen, sondern dass er einfach so wie als Grieche durfte er Christ werden. Es war gar kein Problem, der musste nicht erst Jude werden, der muss sich nicht an die jüdischen Regeln halten. Und deswegen ist es gar nicht egal, was du glaubst, es ist gar nicht egal, was du denkst. Ja klar, es geht ganz entscheidend um dein Leben und ich habe heute ein ganz langweiliges Predigtthema, oder? Ein lebensverändertes Evangelium verändert das Leben. Denkt ihr, ist ja logisch. Was für ein doofes Predigtthema. Ja, aber wenn das tatsächlich so logisch wäre, warum hat der Petrus dann da so ein Problem? Warum haben wir so viel Heuchelei im Christentum, wenn das so logisch wäre, dass das Evangelium unser Leben verändert? Ja, weil wir uns eben überlegen müssen, dass das nicht einfach automatisch geschieht. Und weil es Punkte gibt, wo wir vielleicht zurückkrebsen und uns falsch entscheiden. Weil die Lebensveränderung eben nicht einfach da ist, aber dass sie soll sein. Und wir merken, wie da Petrus und Paulus aufeinandertreffen und nicht nur der Petrus, sondern all die Juden, die da in Antiochia waren, das ist ja die Heimatgemeinde von Paulus, die ihn dann auch ausgesandt hat und sogar der Barnabas. Und die machen was ganz Erstaunliches. Das ist eigentlich mal das erste Erstaunliche überhaupt, oder? Dass der Petrus mit Heiden ganz normal essen tut. Also dass er kein Problem mehr mit Schweinesteak hat oder mit Schweinsbraten, weil im jüdischen Reinheitsgeboten wurde gesagt, man soll kein Schweinefleisch essen. oder keine Tiere mit durchtrennten Klauen. Ist ein bisschen umständlicher. Aber auf jeden Fall haben die Juden ja keine Schweine gehalten und auch kein Schweinefleisch gegessen. Und was macht der Petrus? Der setzt sich mit den Leuten in Antiochia in Syrien, setzt er sich an einen Tisch und mampft mit denen fröhlich. So, und Essen war jetzt damals nicht nur, und das ist manchmal ja auch bei uns, damals aber ganz besonders, Essen war in dieser Kultur nicht einfach nur so das Zeichen dafür, ich habe Hunger, ich brauche was zwischen die Kiemen. Sondern Essen war Ausdruck von Freundschaft und von Gemeinschaft. Das hat die Leute ja schon bei Jesus gestört, oder? Jesus hatte zwei Spitznamen, Fresser und Weinsäufer. Und sie haben ihm vorgeworfen, dass er Freund der Zöllner und Sünder ist. Ich meine jetzt damit nicht, dass wir alle den Ruf haben sollten, Alkoholiker zu sein, sondern ich meine, dass wir uns bewusst machen, dieses Essen bringt etwas zum Ausdruck. Das hat auch bei Jesus was zum Ausdruck gebracht. Das heißt, ich nehme mir Zeit für die Leute. Ich lade die Leute ein, ich esse mit ihnen gemeinsam, ich bringe Liebe, Wertschätzung. Ich selbst bin Gast. Und der Petrus, der hat damit ja selbst gerungen. Vielleicht wissen das manche, in Apostelgeschichte 10 wird erzählt, dass Petrus da auf einem Dach ist und betet und auf einmal hat er so eine Vision, eine Erscheinung. Manche denken, das geht doch gar nicht, aber ich denke immer, was glaubt ihr, was Gott alles kann? Gott ist ja nicht so mickrig, dass er uns keine Erscheinung geben könnte. Es geht nur nicht auf Knopfdruck, aber bei Petrus war das so. Da kommt so ein Tuch vom Himmel, da sind lauter Tiere drin, die er als Jude nicht essen darf. Dann sagt die Stimme zu ihm, nimm und iss, sagt der Petrus. Na, auf gar keinen Fall, mach ich nicht. Dann sagt die Stimme, das, was Gott als rein erklärt hat, das sollst du nicht als unrein erklären. Wenig später klingelt es an der Tür, ding dong, ist einer da von so einem römischen Hauptmann und sagt, hey, wir haben gehört, wir würden dich gerne predigen hören, komm doch zu uns. Was macht der Petrus? Er geht zu diesem römischen Hauptmann und erzählt den allen von Jesus und auf einmal fangen die an, Zeichen zu zeigen, dass sie auch den Heiligen Geist haben. Dann denkt er, wow, das, was ich sage, das von Jesus, das ist nicht nur für uns Juden, sondern das ist auch für die Besatzungsmacht. Das ist auch für die, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das habe ich ja schon bei Jesus gelernt. Ah, jetzt habe ich gecheckt, okay, ich darf da Gemeinschaft mit denen haben. Dann geht er zurück nach Jerusalem, dann sagen die in Jerusalem, Petrus, was hast du da gemacht bei den Heiden? Bist du Wahnsinn? Der ist da sogar ein paar Tage geblieben. Was glaubt der, was der gegessen hat? Also, für einen Juden ist das Verhalten von Petrus ganz erstaunlich. Dass er das überhaupt macht. Aber das ist ja nicht das Problem, was Paulus hat. Was ist das Problem, was Paulus hat? Dass da sozusagen eine Delegation von Jerusalem kommt und sagt, grüezi Petrus. Und der Petrus denkt, schnelles Schweineschnitzel aus dem Kühlschrank verschwinden lassen. Und die Einladung absagen. Und geht her und sagt, jetzt müssen wir wieder nach jüdischen Regeln leben. Und das macht nicht nur er, sondern macht auch der Barnabas, das machen alle anderen. Da sagt er, Paulus zu ihm, du lieber Petrus, wir haben da ein Problem. Du lebst nicht das, was du glaubst. Du lebst Dinge, die du in deiner alten Religion gelernt hast, die aber gar nicht mehr in Übereinstimmung mit dem sind, was Jesus sagt und getan hat und dir geschenkt hat. Du fällst zurück in alte Denkmuster, Verhaltensweisen, die dich vielleicht geprägt haben, wo du immer gedacht hast, ach, da fühle ich mich jetzt gut und wohl und so mache ich das dann einfach, oder? Du hast vielleicht auch Angst, steht auch in unserem Text drin, oder, dass er Angst hat. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, übrigens wahrscheinlich der Bruder von Jesus, oder? Der Halbbruder von Jesus. Als einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor den Fechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Auf einmal hat er wieder seine Judenkarte gespielt. Er hat gesagt, na, mit euch. Tut mir leid. Und der Paulus sagt zu ihm, es ist nicht egal, wie du lebst. Und das will ich dir auch sagen. Wenn du dich Christ nennst, dann heute Morgen, wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, dann muss das irgendwo dein Leben verändert haben. Dann ist nicht egal, wie du lebst. Dann ist nicht egal, was du machst. Dann ist nicht egal, wie du dich verhältst. Ja, sagst du, okay, Herr Pfarrer, aber wer sagt mir denn, was gut und richtig ist? Und dann merken wir, Paulus geht's jetzt gar nicht nur einfach darum, dass er zu Petrus sagt, du Petrus, wir haben da neue Regeln. Wir haben jetzt die Regeln, dass wir mit allen essen dürfen und du hast diese Regel gebrochen. Es geht nicht nur um Regelverstöße, sondern es geht um eine falsche Grundhaltung. Er sagt zu ihm, Also er sagt in Vers 14, sagt Paulus, als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart aller zu Petrus, du selbst nimmst dir, obwohl du ein Jude bist, die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nichtjude zu leben. Wieso zwingst du dann die Nichtjuden, sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Also da ging es jetzt nicht mehr nur um den Petrus, sondern es ging darum, dass sie damit signalisiert haben, den anderen, die Nichtjuden von Haus aus waren, dass das jetzt für sie auch gelten sollte. Dass sie sich jetzt auch jüdisch orientieren sollten. Und es geht nicht eigentlich nur um eine Verhaltensweise, sondern es geht um eine Haltung. Wie begegne ich diesen Menschen? Was sage ich diesen Menschen? Was gebe ich diesen Menschen weiter? In welcher Haltung begegne ich ihnen? Und man merkt da drückt so dieses vielleicht der jüdische Nationalismus oder auch der jüdische Stolz hindurch. Wir sind das Volk, dem Gott die Offenbarung geschenkt hat. Wir haben genaue Regeln. Wir sind schon seit jeher dabei, Gott anzubeten. Und dann schaut man so ein bisschen auf die Nichtjuden herab und Paulus sagt dann zu Petrus, du Petrus, wir haben da einen neuen Maßstab und dieser Maßstab ist das Evangelium. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir das verstehen. Paulus redet dann ab diesem Vers 14, 15, redet er eigentlich die ganze Zeit über das Evangelium. Und ich glaube, dass unsere Bibelübersetzung da etwas vorschnell nach Vers 14 die Anführungszeichen schließt. Im Originaltext stehen nämlich keine Anführungszeichen. Und die Frage ist, bis wohin geht denn eigentlich das, was Paulus zu Petrus sagt? Ist das nur dieser eine Satz? Oder sind es auch die theologischen Erklärungen hinterher? Und ich glaube, das geht bis zum Ende durch. Bis Vers 21. Das ist das, was Paulus Petrus gesagt hat. Wir lesen da immer wieder von wir und ab und zu mal ich. Und ich glaube, Petrus und Paulus entfaltet dem Petrus, wie wichtig das Evangelium ist für seinen Alltag, für sein Leben. Dass es nicht darum geht, in die alten religiösen Muster zurückzufallen, dass es nicht darum geht, diese alten Sicherheiten zu suchen, dass es nicht darum geht, die anderen einzuladen, ins Judentum zu kommen und es genauso zu machen wie die Vorfahren, sondern dass es darum geht, einen neuen Weg zu leben, einen neuen Bund zu haben. Und der Maßstab für das Leben, sagt Paulus, ist das Evangelium. Der Maßstab für ein richtiges Leben ist, das müssen wir uns ganz bewusst machen, für unser Leben ist nicht das, was der Pfarrer sagt. Ist nicht in erster Linie das, was uns unsere kirchliche Tradition sagt. Ist nicht in erster Linie das, was uns unsere Eltern beigebracht haben. Der Maßstab für richtig und falsch ist die Botschaft Gottes, ist die Offenbarung Gottes. Und Paulus sagt zu Petrus, Petrus, du machst damit alles kaputt. Das, was du an den Tag legst, zeigt, dass das, was Jesus getan hat, überflüssig wäre. Oder? Er sagt zum Schluss, Vers 21, wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Dann wäre ja Jesus überflüssig. Und dass Jesus gestorben ist, das ist ja was Zentrales. Wir lesen das in unserem Text, oder? Paulus sagt es zum Beispiel in Vers 16. Er sagt, aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Besorgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Nun ist das Judentum für uns wahrscheinlich nicht sonderlich relevant. Wahrscheinlich ist niemand von euch Jude oder war in der Verwandtschaft Jude. Aber ich glaube, wir kennen das auch, oder? Dass wir, das war auch im Judentum nicht immer so, aber es gab so diese Strömung zur Zeit von Paulus und im Judentum überhaupt, dass sie gedacht haben, wenn wir besonders viele Regeln einhalten, dann stehen wir besonders gut vor Gott da und dann wird Gott uns auch besonders belohnen. Und bei der Frage nach Gerechtigkeit muss man sich immer so einen Gerichtshof vorstellen, oder? Dieses Begriff Gerechtigkeit im Neuen Testament, der meint eigentlich, wann werde ich vor Gott freigesprochen? Und bis heute ist es ja so, dass wir immer wieder hören, dass Leute mir sagen, ja, ich glaube, das klappt dann schon. Das langt dann schon, was ich getan habe. Das ist dann schon auch gut genug für den Himmel. Immerhin war ich besser als die, die in der Bildzeitung waren. Oder im Blick, oder in 20 Minuten. Wir haben da jetzt auch so schöne Mechanismen, oder? Ich will überhaupt nicht sagen, also das, was der da in Hanau gemacht hat, in Deutschland, war brutal, oder? Aber wir verwenden immer ganz unmenschliche Ausdrücke für solche Menschen. Wir nennen sie Bestien zum Beispiel. Und bringen damit zum Ausdruck, eigentlich sind wir ja ganz anders. Eigentlich könnten wir nicht so werden wie sie. Wenn du aber mal in die Geschichte der deutschen Familien schaust und in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, dann siehst du, wie menschlich Hass und Verachtung ist. Und wie ein ganzes Volk es geschafft hat, 6 Millionen Juden auszurotten. Die Augen davor zu verschließen. Verführt zu werden. Ich will mit keinem Satz das rechtfertigen, was der Mann gemacht hat. Aber ich will nur sagen, wir tun immer so, als sei das was Absonderliches. Ja, vielleicht war der Mensch krank. Und natürlich ist das kein normales Verhalten. Aber wisst ihr, was schockierend ist? Es ist menschlich. Das ist das Schockierende. Wir Menschen können uns so verhalten. Aber klar, wir sind besser, oder? Und was zählt denn dann für uns, wenn wir eines Tages vor Gott stehen? Ja, dass Hitler von Gott die Hucke voll bekommt, das ist klar für uns. Da hoffen wir alle drauf, oder? Aber ich habe doch schon so viel gespendet und ich habe doch schon so viele Gottesdienste besucht und ich habe doch schon so viel Gutes getan. Ich habe doch meiner Schwester schon bei den Hausaufgaben geholfen oder ich habe meiner Mutter die Küche aufgeräumt oder bei Muttertag eine Blume geschenkt oder zu Weihnachten ein besonderes Geschenk gekauft. Ich tue doch Gutes. Ja, aber die Frage ist doch, langt es, um wirklich vor Gott zu bestehen? Es ist doch die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Woher weißt du denn, dass das, was du glaubst, die Wahrheit ist? Weil es dir die Kirche erzählt hat? Weil es dir der Pfarrer erzählt hat? Weil du das so gelernt hast? Paulus sagt hier, du musst wissen, das, was wir traditionell beigebracht bekommen haben, was unsere Erziehung geprägt hat, und Paulus war ja selber Pharisäer, einer der schärfsten Richtungen im Judentum gewesen. Einer, der gelernt hat, sozusagen eifrig Regeln zu befolgen. Und dann sagt er, wisst ihr, bei Jesus habe ich auf einmal verstanden, diese Regeln, die ändern ja gar nichts daran, dass ich eigentlich vor Gott immer wieder schuldig werde. Und Gott ist gar nicht so, dass er da so eine Waage hat und sagt, jetzt gucken wir mal, ob du mehr Pluspunkte als Minuspunkte gesammelt hast oder ob die positive Waage hochgeht und die andere runter, damit du in den Himmel kommst. Sondern Gott sagt, weißt, ich will ja gar nicht, dass, es ist so die Vorstellung von der Regelbefolgung ist, oder, dass wir sagen, ich muss eigentlich ein gutes Leben führen, um den Himmel zu kommen. Und dann ist Gott sozusagen der oberste Regelhüter. Und wenn er der oberste Regelhüter ist, dann haut er mir auf die Finger, dann bestraft er mich, wenn ich die Regeln nicht befolge. Und wenn ich die Regeln befolge, dann kriege ich das Bonbon als Gurzli. Das ist oft das Gottesbild. Aber das ist ja gar nicht das Gottesbild, was Jesus uns gebracht hat. Sondern das Gottesbild, was Jesus uns gebracht hat, ist, hey, Gott möchte dein Vater sein. Und du darfst sein Kind sein. Gott möchte, dass du in einer Liebesbeziehung mit Gott lebst. Dass du dich an ihm freust. Gott gibt dir nicht die Regeln, um vor ihm zu bestehen, sondern damit dein Leben gelingen kann, gibt es Moral. Wir werden merken im Galaterbrief, Christen führen kein unmoralisches Leben. Es gibt noch Standards. Aber diese Moral ist nicht dazu da, um uns in den Himmel zu bringen. Diese Moral öffnet nicht die Tür zum Himmel. Die Tür zum Himmel wird geöffnet durch Jesus Christus. Paulus sagt es so deutlich und er kommt da immer wieder darauf zu sprechen. Und deswegen hatte ich ja diesen Vers 16 gelesen, oder? Nicht durch Befolgung von Gesetzesvorschriften werden wir gerecht erklärt, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und er sagt auch, wie das funktioniert, oder? Er sagt, ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also dahinter steckt die Idee von der Stellvertretung. Das, was Jesus beim Abendmahl sagt, hier, das ist mein Leib für euch gegeben, das ist nicht einfach nur ein Werbeslogan, sondern damit sagt er, ich gebe mein Leben stellvertretend für euch. Ich sterbe den Tod, die Strafe, die stellvertretend für euch gestorben ist. Ich habe diese Woche ein cooles Video gesehen, wo einer ein Bild gebracht hat. Wenn das unser Leben ist und das wäre das Buch, wo wir überall schuldig werden, und das beginnt ja nicht erst beim Lügen und beim Stehlen, sondern es beginnt bei der Frage, ob wir Gott lieben. Wenn das Buch ist, was für Gott schuldig, was unsere Liste wäre mit Verfehlungen, mit Lieblosigkeit, dann merken wir, dass zwischen uns und Gott etwas steht. Und Jesus ist als perfekter Mensch auf dieser Welt gelebt. Er kam und er hat diese Beziehung zum Vater gelebt. Und was passiert am Kreuz ist, dass unsere Schuld auf ihn geladen wird. Obwohl er unschuldig ist und keine Schuld hat, stirbt er das, was für uns bedacht war. Das ist Stellvertretung. Und auf einmal merken wir können auf eine ganz andere Art und Weise mit Gott leben. Da geht's nicht darum, dass ich ihm beweise, wie toll ich bin. Da geht's nicht darum, dass ich noch Leistung erbringe, damit ich da überhaupt dahin kommen kann. Sondern ich darf zu ihm kommen. Ich darf durch den Glauben an Jesus eine Beziehung zu Gott haben und darf frei leben. Ich muss mich auch nicht immer rechtfertigen. Ich werde gerechtfertigt. Und das ist dann meine Gerechtigkeit. Jesus, ich bin mit ihm gekreuzigt. Das ist das Bild, was Paulus verwendet in Vers 19. Und dann sagt er, jetzt lebe ja nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt stellt er eine ganz interessante Frage in Vers... Man sollte sich den Text vorher anmalen, hä? Genau, Vers 17. Vers 17, da heißt es an der einen Stelle, bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Bedeutet das dann, dass Christus im Dienst der Sünde steht? Damit übernimmt er praktisch der Logik der Judenchristen. Die Juden sagen dann, ja, Entschuldigung, aber dann darf ich bei Jesus einfach machen, was ich will, und dann brauche ich gar kein Gesetz mehr. Dann kann ich ja einfach sündigen. Oder? Dann ist ja die Sünde freigegeben. Paulus beantwortet die Frage nicht direkt, aber er sagt, nein, das ist umgekehrt. Wenn ihr jetzt anfangt, wieder die Gesetzesvorschriften einzuhalten, nachdem ihr die Freiheit erlebt habt, die Jesus euch gibt, nachdem ihr gelernt habt, ihr kommt durch Jesus zum himmlischen Vater, egal wo du herkommst, egal wer du bist, ob du Sklave oder Arbeiter oder Chef bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du Kind oder Erwachsener bist, ob du Jude oder Grieche bist, alle kommen durch Jesus zum himmlischen Vater. Wenn du jetzt aber anfängst, wieder das zu halten, was vorher in der Bibel steht, was im Alten Testament steht, ja, dann machst du ja das, was Jesus getan hat, überflüssig. Dann sagst du ja, ich brauche noch mehr als Jesus. Jesus plus. Jesus plus, da sind wir wieder, oder? Vor dem warnt Paulus. Er sagt, Jesus plus nichts ist alles. Nicht Jesus plus meine stille Zeit. Nicht Jesus plus mein Gottesdienst. Nicht Jesus plus. So. Also Paulus spricht sich gegen jede Form der Gesetzlichkeit aus. Wir werden merken, er spricht sich auch gegen jede Form des Relativismus aus. Aber an der Stelle möchte ich gerne auf den dritten Punkt zu sprechen kommen. Also der erste Punkt war, es ist nicht egal, wie du lebst. Paulus konfrontiert den Petrus, und zwar nicht gerade zimperlich. Das heißt, er stellt ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Sagt, das, was du machst, ist nicht richtig, weil es widerspricht dem Evangelium. Es widerspricht dem, was Jesus gesagt und getan hat. Es widerspricht dem, was wir geschenkt bekommen haben. Es widerspricht der Gnade. Es widerspricht dem, was wir verkündigen. Und du machst es damit sogar wertlos. Denn eigentlich haben die Juden ja schon alles gehabt. Da hätte Jesus gar nicht sterben müssen. So. Aber wisst ihr was? Ich glaube auch, dass der Petrus nicht nur in die Falle der Gesetzlichkeit reintappt, sondern eben auch in die Falle der Religiosität. Und jetzt würde ich gerne dich mal fragen, wo sind denn die religiösen Muster in deinem Leben, die du immer noch lebst, aber die vielleicht gar nicht im Einklang mit dem Evangelium stehen? Ja, vielleicht gibt's in unserem Leben noch so Muster, wo wir denken, okay, das Evangelium ist echt cool, aber so auf Nummer sicher gehe ich dann doch noch. Und gehe dann vielleicht doch noch in eine bestimmte Kirche oder mache noch bestimmte Rituale, um ganz sicher zu sein, dass meine Oma wirklich im Himmel ist, oder bete doch noch zu Maria oder mache sonst noch irgendwas. Nur ein paar Beispiele zu nennen. Oder? Was sind die religiösen Rituale, die uns Sicherheit geben? Und im Übrigen, das gibt's nicht nur in der katholischen Kirche. Oder? Es gibt's auch bei uns. Es gibt ja so feste religiöse Rituale, die uns den Eindruck geben, wir stehen auf der richtigen Seite und sind wunderbar in Einheit mit Gott. Die sind vielleicht gar nicht schlecht. Aber vielleicht simulieren sie uns was, eine Sicherheit, die wir eigentlich durch Jesus bekommen sollen, die wir eigentlich aus der Gnade und aus dem Glauben schöpfen sollen. Banales Beispiel, vielleicht auch ein doofes Beispiel, aber ich war eine Zeit lang so unterwegs, dass ich den Eindruck hatte als Teenager, das waren so Gemeinschaften, wo man immer zu den Konferenzen und so hat man die Bibel mitgebracht. Finde ich super, wenn man die eigene Bibel mitbringt. Irgendwann habe ich mir dann eine Bibel mit Goldschnitt geholt, eine Thomson Studienbibel, und irgendwie hatte ich den Eindruck, meine Güte, erste Reihe, Daniel, Bibel mit Goldschnitt. Da wäre doch Gott stolz drauf. Und irgendwann habe ich gemerkt, was für ein Seich. Du fängst an, auf andere herabzusehen. Aber es war natürlich auch eine Atmosphäre, oder? Die Leute sind gekommen, haben gesagt, boah, Daniel, was für eine Bibel. Und alle haben das gemacht. So, jeder hat sich gegenseitig bestätigt. Super toll, wir sind die Helden. Aber ist das wirklich das Entscheidende? Gibt mir das die Sicherheit und die Gewissheit, dass ich geliebt bin? Vielleicht denkt ihr, ja, Daniel. Aber machen wir ein folgendes Beispiel. Ich glaube, eins, was uns ganz viel religiöse Sicherheit gibt, sind unsere Gottesdienstformen. Und das ist ja schön. Ich meine, ich persönlich finde es cool, wenn man moderne Musik macht. Ich finde es schön, wenn wir Lobpreislieder singen. Ich finde Gottesdienste was Wertvolles. Ich finde 10 Uhr eine gute Zeit. Aber sind unsere Gottesdienste heilig? Ich habe mal in der Kirche gepfiffen. Dann hat mir jemand gesagt, das macht man nicht in der Kirche. Dann habe ich gedacht, du, in meiner Kirche, wo ich aufgewachsen bin, da essen wir im Gottesdienstsaal. Da trinken wir auch Wein zu unseren Festen. Was ist da das Problem, wenn ich in der Kirche pfeife? Was ich sagen will, ist, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel. Was wäre denn, wenn man Gottesdienst im Restaurant feiert? Das ist vielleicht eine ganz andere Atmosphäre. Was wäre denn, wenn wir Gottesdienst im Restaurant feiern würden? Im IKEA-Restaurant. Ich finde eigentlich immer, ich würde eigentlich gern mal Gottesdienste im IKEA-Restaurant machen. Müssten einen besseren Kaffee haben, wisst ihr? Aber Gottesdienste im Restaurant. Ja, das wird sich ganz anders anfühlen. Da spielt keine Orgel. Oder? Da klappert das Geschirr. Da lässt einer vielleicht einen Kaffee raus während dem Lied. Ist das schlimm? Ja, aber die Frage ist, was würde es in uns auslösen? Ich wette mit euch, emotional wäre das für manche eine Herausforderung. Manche würden die Gemeinde wechseln und sagen, hey, die Atmosphäre, na. Aber ist das das Entscheidende? Ist das das Entscheidende? Und jetzt will ich noch einen Schritt weiter gehen. Was sind wir denn bereit zu opfern, persönlich und als Gemeinde, damit mehr Menschen zum Glauben kommen? Ich meine, wie viele Menschen leben in Bezirk Höfe? Und wie viele Menschen vom Bezirk Höfe sind im Gottesdienst oder in irgendeinem Gottesdienst heute Morgen? Wie viele Menschen kennen das Evangelium? Ich wette mit euch, das Evangelium, dass es nicht auf deine Werke ankommt, sondern dass Jesus für dich gestorben ist und du einfach durch Jesus eine neue Beziehung zu Gott bekommen kannst, dass du Vergebung bekommen kannst und dass es dein Leben radikal bereichert und verändert. Dieses Evangelium kennen nicht viele Leute in der Höfe. Genügt es uns, dass wir hier jeden Sonntag schöne Gottesdienste feiern? Ist das das entscheidende Kriterium für uns? Leben wir auch im religiösen Rückzug? Zelebrieren unsere Formen und haben dabei ein gutes Gewissen? Ist das das Entscheidende? Ich möchte gerne, dass wir darüber nachdenken. Und noch ein letzter Punkt. Paulus spricht hier von einer wichtigen Seite des Evangeliums, nämlich dass das Evangelium mein Leben prägt. Aber er macht es auch sehr, sehr persönlich. Es ist eigentlich was ganz Entscheidendes in Vers 20. Vielleicht liest es nochmal nach. Da heißt es nicht mehr, ich bin es, der lebt. Christus lebt in mir. Nee, ab Vers 19. In Wirklichkeit jedoch habe ich mit dem Gesetz nichts mehr zu tun. Ich bin durch das Urteil des Gesetzes dem Gesetz gegenüber gestorben, um von jetzt an für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Weißt du, man kann das Christentum sehr pauschal leben. Jesus ist für uns gestorben. Wir feiern Gottesdienst. Und das ist eine ganz wichtige Dimension. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es christliche Gemeinden gibt und Jesus will das auch. Aber christliche Gemeinden bestehen nicht aus anonymen Massen, sondern aus Menschen, für die Jesus ganz persönlich gestorben ist. Solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Im Alpha-Life-Kurs, den wir machen, die immer wieder und jetzt auch gerade durchführen, sagt Nicky Gamble zu diesem Vers, an der Stelle wird deutlich, wenn du der einzigste Mensch auf der Erde wärst, der dieses Problem hatte, Jesus wäre für dich gestorben. Ich weiß nicht, ob du das aus diesem Vers rauslesen willst, aber ich finde das einen wichtigen Gedanken. Jesus stirbt für dich. Es geht um dich. Es geht nicht um uns. Es geht um dich. Er stirbt für dich. Und deswegen ist auch entscheidend, wie du lebst. Und Paulus sagt, ich selbst schaffe es nicht mehr mit dem Gesetz. Dieses Gesetz, was im Alten Testament steht, ist für mich ungültig geworden. Es ist nicht der Weg zum himmlischen Vater. Der Weg zum himmlischen Vater ist Jesus. Wir werden merken, ich hoffe, ihr bleibt dabei beim Galaterbrief, kommt in die Gottesdienste. Wir werden merken, dass Paulus dem Gesetz schon noch eine Bedeutung gibt. Ich würde nie sagen, dass das Alte Testament keine Rolle mehr spielt. Aber wir müssen immer sehen, dass dieses Gesetz, was im Alten Testament steht, uns auf eine andere Art und Weise wichtig ist als den Juden damals. Das Gesetz, was im Alten Testament steht, ist Gottes Wort. Aber es ist nicht im gleichen Sinn Gottes Wort für uns, wie es für Mose war. Es gibt eine Dimension, wo dieses Wort für uns nicht mehr wichtig ist. Dieses Gesetz, was es da am Sinai gegeben hat. Diese Opfer, diese Rituale, das nach Jerusalem gehen. Das hat für uns nicht mehr die gleiche Bedeutung. Es hat noch eine Bedeutung, auch eine große Bedeutung. Aber es ist nicht mehr im gleichen Sinn Gottes Wort an uns, wie es Gottes Wort für die Leute war, die damals im Sinai gelebt haben, bis hin zu Paulus und bis zum Tod von Jesus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir anfangen, ganz persönlich uns zu fragen, wo verändert denn das Evangelium dein Leben? Wo nimmt es dir falsche Sicherheiten? Wo gibt es dir gute Sicherheiten? Ich habe dir hinten drauf ein paar Fragen gestellt, mit denen du das persönlich vertiefen kannst. Eine davon ist, ich würde dich gerne mal fragen, mit wem würdest du denn eigentlich nicht essen gehen? Mit wem würdest du nie und nimmer essen gehen? Wen würdest du nie zum Essen einladen? Für wen würdest du nie den Grill anschmeißen? Vielleicht würdest du ihm einen Pharma-Stängel geben. Aber für wen würdest du nie und nimmer was kochen, den Tisch decken, deine Stube saugen, teuersten Wein aufstellen und nicht nur den 2-Euro-Fusel vom Aldi? Und dann will ich dich wissen, warum denn eigentlich? Wo lebst du im Rückzug? Wo lebst du in der Abgrenzung? Wo lebst du in deiner religiösen Blase? Und dann will ich dich bitten, nimm mal deinen Kalender und such einen Termin, wann du die Person einladen kannst. Weil erst wenn du das tust, hat das Evangelium dein Leben verändert. erst wenn dein Leben verändernd ist, dann hat die lebensverändernde Botschaft auch dein Leben verändert. Und glaubt mir, ihr werdet spüren, wie schwierig das ist, dass ein lebensveränderndes Evangelium euer Leben wirklich verändert. Aber es ist nicht egal, wie du lebst. Maßstab für dein und mein Leben ist das Evangelium. Und wir sollen nicht im religiösen Rückzug leben, sondern in der Freiheit, die Jesus uns geschenkt hat, und in der Freude, die uns das Evangelium schenkt. Und wir müssen damit anfangen, dass wir das für uns ganz persönlich ernst nehmen. Jesus starb für mich. Wir werden jetzt miteinander ein paar Lieder singen und du selbst kannst entscheiden, wie du diese Lieder singst. Wir singen als erstes das Vaterunser. Ich glaube, das ist ein neues Lied. Ich weiß nicht, willst du was dazu sagen? Nein. Okay, wir singen als erstes das Wir singen als erstes das Vaterunser und das ist ja so ein Gebet, wo Jesus uns beigebracht hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, dieses Gebet als persönliches Gebet zu sprechen. Und wenn man das wirklich ernsthaft betet, dann ist es ein sehr herausforderndes Gebet. Dein Wille geschehe ist gar nicht so einfach, bei all dem, was auf meiner To-Do-List steht. Und es ist eigentlich nur das Vaterunser. Aber im Refrain heißt's, wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Und ich wünsche euch, dass ihr jetzt anfangt, in diese Zeit des Lobpreises und der Anbetung einzusteigen, mit einem Lächeln auf den Lippen. Dass wenn ihr Vater sagt, dass ihr anfangt, euch zu freuen und zu staunen, dass ihr zu einem lebendigen Gott Vater sagen dürft. Und falls ihr heute Morgen eigentlich gar nicht wisst, wofür beten, dann ist vielleicht dieses Gebet die Gelegenheit, einfach das zu sagen, was Jesus für dich wichtig war, und das zu deinem Gebet zu machen.